Kuppe, zwei Generationen zurück, waren die meisten Vorfahren von uns Bauern auf einer Alp. Oder Metzger auf dem Dorf. Beizer, Spengler, Förster. Kuppe, zwei Generationen zurück, war der Unterschied zwischen dem Leben in der Stadt und auf dem Land gar nicht so gross. Wir hatten ähnliche Referenzpunkte, gleiche Vereine, Menagere im Restaurant. Heute ist das anders. Die politischen Unterschiede zwischen der Stadt und dem Land sind so gross wie noch selten. Und werden auch gerne bewirtschaftet.
Es kann doch nicht sein, dass die linken Städte uns diktieren, wie sich das Land zu verhalten hat. Ich glaube, der Konflikt zwischen Stadt und Land wird in Zukunft sicher noch stärker zunehmen.
Wir stellen einfach fest, dass das Land stark überfahren worden ist von der Schweizer Städte.
Wir sehen einfach, dass in den grossen Städten die Rot-Grünen sich Sachen leisten, die sich das Land nicht leisten könnte.
Die Luxus-Linken und Bevormünder-Grünen in den Städten wollen alle anderen im Land vorschreiben, wie sie denken und leben sollten.
Wie hätte das passieren können? Und was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Über das reden wir heute im Politbüro, im Politik-Podcast von Tamedia. Und zwar machen wir das mit dem Fabian Renz in einer etwas speziellen und einer etwas traurigen Ausgabe. Denn es ist die letzte von Fabian. Darum wird es auch ein bisschen persönliches Politbüro. Und damit herzlich willkommen. Ich heiße Philipp Loser. Hoi Fabian.
Hoi Philipp.
Fabian, bist du ein bisschen wehmütig?
Ja, schon.
Also genieß es. Wir schwätzen heute über Stadt und Land. Und zwar machen wir das mit einem persönlichen Ansatz. Man hört es dir ja sehr gut an. Man kennt den Dialekt. Du kommst nicht aus der Stadt. Wo bist du aufgewachsen?
Bevor ich auf die Frage Antwort gebe, muss ich gerade mal geschwind ein Klischee noch so ein bisschen korrigieren. Also nur weil man einen Bündner Dialekt hat, kommt man nicht automatisch vom Land. Es wird jetzt leider gerade schon recht politisch. Wir haben in den Nullerjahren dem Avenir Swiss Denkfabrik die hat eine grosse Debatte losgetreten über inwieweit man strukturschwache Gebiete auf dem Land noch soll staatlich unterstützen oder ob man sie nicht besser einfach einen Verfall soll preisgeben soll. Ja, und jetzt kommt die Pointe, oder? In Graubünden hat das sehr, sehr eingeschlagen, oder? Also dort, wo ich, wie du es schon richtig angedeutet hast, aufgewachsen bin. Und ich kann mich daran erinnern, dass der wirtschaftsliberale Professor Walter Wittmann an einem Podiumsgespräch gesagt hat, also über Chur und das Chur-Rital muss man in dem Zusammenhang ja nicht diskutieren. Chur und Chur-Rital sind kein Land, sondern das sind eine ganz normale städtische Agglomeration. Und damit wäre eben die Frage auch beantwortet. Also ich bin im Chur-Rital aufgewachsen und man kann sicher nicht sagen in der Stadt, aber es ist auch nicht Landregion in dem Sinn, dass es irgendwie jetzt durch Agrarwirtschaft oder Tourismus prägt wäre. Ich würde sagen, es ist eine typische Agglomeration.
Okay, und wie hat denn das Dorf geheißen im Chur-Rital?
Wir haben viele Jahre in Felsberg gewohnt, bekannt geworden als Heimatort vor ehemaliger Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf und später dann in Domat-Ems bekannt geworden als Standort für Ems-Chemie von Christoph Blocher.
Und dass man einfach Grössenordnung hat, so 5'000 Einwohner, 8'000 so?
Felsberg hat zu dieser Zeit, glaube ich, etwa 1'500 Einwohner gehabt. Inzwischen sind es, glaube ich, ein bisschen mehr. Domat-Ems, dort waren es gut 6'000, ist, glaube ich, auch ein bisschen mehr inzwischen.
Du bist in den 80er Jahren aufgewachsen, das darf man sagen. Wie war das Leben damals in der Agglomeration von Graubünden?
Ja, es ist lustig, dass du diese Frage stellst, weil jetzt im Nachgang vor 10 Millionen Abstimmung oder, haben verschiedene SVP-Politiker, unter anderem der Nationalrat Thomas Matter, auch bei uns im Gastkommentar, so nostalgische Statements von sich gegeben. Oder? Also sie haben erzählt, was für eine unglaublich unbeschwerte, schöne Kindheit in dieser idyllischen Schweiz dürfen verleben und haben dann das so der Gegenwart gegenübergestellt, wo sie eben sehen, vor die Hunde gehen. Oder, und wenn ich zurückdenke, muss ich sagen, ich habe das nie so empfunden. Also weder habe ich meine Kindheit oder das Graubünden von den 80er Jahren wahnsinnig idyllischer Postkartenstimmung in Erinnerung genommen, finde ich jetzt, so, dass alles so wahnsinnig schlimm geworden sei. Oder? Also ich meine, als Kind nimmt man natürlich die Welt sowieso immer ein bisschen anders wahr, aber ja, ich könnte gerne jetzt irgendwie sagen, ja, sag mal, ist es so und so ganz anders und viel ruhiger und viel idyllischer gewesen und alles.
Aber ist es ein Thema gewesen, ob man in der Stadt wohnt oder auf dem Land? Wenn ich mich an meine Kinder zurückerinnere, ist das schon immer ein Thema gewesen, kommst du von der Stadt oder kommst du vom Land? Bei dir nie.
Ich gehe nicht schwer davon aus, aufgrund von deinem Dialekt, dass du schon immer mir Umgebung Basel heimisch gsi bist. Und ich denke schon, der Unterschied zwischen der Stadt Basel und den Dörfern im Schwarzbubenland, der ist, denke ich, sehr viel grösser als der Unterschied von Stadt Chur und den Gemeinden dort im Umland. Was es gegeben hat, oder? Das ist eine sehr ausprägte Rivalität zwischen den einzelnen Dörfern, zwischen den einzelnen Gemeinden. Also je enger benachbart, desto feindseliger ist man sich da gegenübergestanden. Aber ich könnte mich nicht erinnern, dass das jetzt von einer ausprägten Stadt-Land-Thematik gezeichnet war. Also, dass die Stadt Chur da irgendwie eine wahnsinnige rausgehobene Stellung hatte. Also, es war einfach auch eine von diesen Gemeinden, die, wenn man von einer anderen Gemeinde kam, hat man halt gefunden, ja, die Huren Churer und so und die Huren Zünder und die Huren Bonaduzer.
Ist es dann auch physisch geworden? Weil eben du hörst meinen Dialekt, ich komme nicht von der Stadt, ich komme recht vom Land. Und dort ist man schon ab und zu dann mit dem Dörfli an die Grenze vom anderen Dorf gefahren und hat sich dort gepflegt, eins aufs Dach gehen.
Ich persönlich habe jetzt keine Schlägerei-Erfahrung.
Das ist dann nachvollziehbar, dass das wie ähnlich war, Chur und dort, wo du aufgewachsen bist. Ist denn für dich Chur eine richtige Stadt gewesen?
Ich habe über die Begrifflichkeiten dort nicht so nachgedacht, aber es ist natürlich klar gewesen, oder das hat man schon wahrgenommen, die Stadt Zürich, das ist dann schon einmal ein ganz anderes Ding gewesen, oder das ist wie ein anderer Planet gewesen.
Und ist für dich immer klar gewesen, dass du mal auf den anderen Planet willst?
Also, wie so viele junge Leute bin auch ich meinen Beruf hinterher gezügelt. In meinem Fall hat mich das die Städte Bern und Zürich geführt. Und ich denke auch, der Entscheid, um auf dem Land wohnen, also der bewusste Entscheid, dass man auf dem Land wohnen will, sofern man nicht einfach aufgrund von bestimmten Umständen nie dort weg ist. Oder also der Entscheid, den trifft man, denke ich, eher in einer späteren Lebensphase. Oder ja, wenn man vielleicht findet, ja, meine Kinder sollen in einer ruhigen Umgebung aufwachsen. Ja, in meinem Fall ist es jetzt bei der Stadt geblieben.
Du sagst das so leicht hin, oder? Dass man seinen Jobs folgt. Aber ich glaube, für ganz viele Leute ist das ein sehr bewusster Entscheid. Eben, schaffe ich dort, wo ich jetzt gerade wohne, will ich hier bleiben? Oder gehe ich noch ganz anders an, aus meinem gewohnten Umfeld raus?
Ja, das habe ich auch gemeint. Oder? Also, man zügelt vielleicht einen Beruf hinterher, landet in einer Stadt und irgendwann findet man, so, jetzt bin ich 40, will ein Haus bauen, will irgendwie eine ruhige Umgebung für meine Kinder. Der Job, der zügelt natürlich nicht mit raus auf das Dorf, aber man entscheidet sich dann halt dafür, um auf dem Dorf zu leben und in die Stadt zu pendeln.
Bevor du geschafft hast, hast du studiert, oder?
Richtig.
Und das ist auch in der Stadt gemacht?
Ja, ich kenne vielleicht von ein paar dubiosen Fernunis ab, tatsächlich keine Hochschule, die jetzt in einem Bauerndorf stationiert ist.
Und bist du ein Wochenpendler gewesen, oder wie hast du das gemacht?
Ja, im erweiterten Sinne Wochenpendler, ja.
Das heisst, immer so ein bisschen noch den Kontakt zu der Heimat aufrecht behalten. Wir sind jetzt etwa in den 90er Jahren. Wie war denn damals so das Verhältnis zwischen dem städtisch prägten Raum in der Schweiz und dem ländlich prägten? Du hast ja wirklich dann beide ganz hautnah erlebt.
Ja, das ist noch interessant. Also, ich war dort in meinen Teenager-Jahren. Ich hätte jetzt gerne so genaue Erinnerungen daran, wie das atmosphärisch war. Ich habe jetzt aber hier im Zug vor Vorbereitung auf den Podcast auch noch mal recherchiert, so in der Mediendatenbank, ob das mal schon ein Thema war. Und es war ein Thema. Also, man hat ein Stadt-Land-Graben in politischer Hinsicht konstatiert. Allerdings sind die Diskussionen völlig überlagert worden von der Diskussion um den Rösti-Graben. Also, der Graben zwischen den Landesteilen, der ist eindeutig das dominantere Thema gewesen in den 90er Jahren. So richtig virulent geworden ist das Ganze natürlich mit der EWR-Abstimmung 1992, wo die Romandie in grosser Mehrheit für den EWR gestimmt hat, die Deutschschweiz in grosser Mehrheit dagegen. Es hat dann insgesamt ein sehr knappes Nein gegeben. Und ja, ich habe hier eine SDA-Meldung vor mir von 1995, gerade nach den eidgenössischen Wahlen von 1995. Und dort konstatiert die Spitze der Partei, dass der Stadt-Landgraben tiefer geworden sei. Er sei sogar breiter geworden als der viel zitierte Röstigraben. Also es ist offensichtlich ein Phänomen, wo man dort schon darüber diskutiert hat, aber Röstigraben war eindeutig das Wichtigere gewesen.
Die Zeit, die du jetzt zitierst, wo die SDA-Meldung herkommt, ist auch die Zeit, wo es in der Stadt angefangen hat, politisch zu drehen, oder? Wo dann Rot-Grün vermehrt an den Hebel der Macht kam. Ist jetzt damit dem zu tun, dass dann der Graben vielleicht ab dann tiefer worden und breiter geworden ist?
Ja, wobei man jetzt natürlich die Frage stellen kann, was ist Symptom und was ist Ursache? Oder ich denke, es hat sehr viel mit dem Aufstieg von SVP zur dominierenden Kraft im bürgerlichen Lager zu tun. Oder also die Stadt Zürich, das kann man sich heute ja gerne mal vorstellen, oder? Aber in den 80er Jahren war das eine freisinnig dominierte Stadt gewesen. Und dann ist die Zeit gekommen, wo die SVP angefangen hat, die bürgerlichen Mittenparteien, insbesondere die FDP, abzulösen als stärkste Kraft im rechten bürgerlichen Lager. Aber sie hat es nie geschafft, die FDP zu beerben in dieser Rolle, die die Freisinnigen eben in der Stadt, in vielen Schweizer Städten hatten. Oder also die Städte, die sind dann nach links gewandert. Das Land ist massiv zur SVP gewandert und die FDP ist so ein bisschen zwischen diesen Blöcken zerrieben worden. Aber ich denke, so die Umwälzungen in der Schweizer Parteienlandschaft so ab den 90er Jahren, die hat da eindeutige Wechselwirkung gehabt mit dem sich vertiefenden Stadtlandgraben.
Du bist das letzte Mal im Politbüro, Fabian, und es wäre eine total vergebene Chance, wenn wir jetzt nicht nochmal richtig historisch werden würden und ein bisschen weiter zurückschauen als mit den 90er Jahren. Im Mittelalter hat es geheissen, Stadtluft macht frei. Warum hat man das gesagt damals?
Es hat damit zu tun, dass eben im Mittelalter sehr viele Leute nicht frei gewesen sind. Sehr viele Leute haben im erweiterten Sinn zum Eigentum gehört, von einem Gutsherr, Grundherr, Fürst, was auch immer, sogenannte Leibeigene. Und es hat eine Phase gegeben, so im 11., 12. Jahrhundert, im Hochmittelalter, wo ein Umzug in die Stadt eben die Möglichkeit geboten hat, so einer Leibeigenschaft, so einer Unfreiheit zu entkommen. Das war auch eine Zeit, in der sehr viele Städte neu gegründet worden sind. Und es ist so eine begrenzte Zeit lang ist das sogar ein akzeptierter Rechtsgrundsatz gewesen, dass wenn du in die Stadt gezogen bist als Unfreie und hast dich so und so lang erfolgreich versteckt vor deinem Liebherr, dann bist du irgendwann frei gewesen und von dem her ist das gekommen. Stadtluft macht frei.
Das heisst, schon damals ist ein mentaler Unterschied zwischen Stadt und Land gewesen, recht gross sogar.
Durchaus, also ich meine, das erste Mal wahrscheinlich in der Schweizer Geschichte, wo der Stadt-Land-Graben so richtig manifest, so drastisch manifest worden ist, das war während der berühmten Saubanner-Züge oder im 15. Jahrhundert. Das war nach dem Burgunderkrieg, wo die Eidgenossen siegreich daraus hervorgegangen sind und sehr viel Beute gemacht haben und die Landkantone, die sind eben nicht zufrieden gewesen damit, wie die Beute verteilt worden ist. Sie haben das Gefühl, sie seien von der Stadt völlig übervorteilt worden. Und dann ist dann eben zu diesem Saubanner-Zeug gekommen, wo da so ein wilder Trupp vom Land gegen mehrere Städte, vor allem im westlichen Landesteil, oder das Land ist ja selber noch nicht im modernen Sinn, aber einfach so im westlichen Bereich der heutigen Schweiz gezogen sind.
Ist das eine Konstante in der Geschichte, dass es dann immer wieder so Episoden und Geschichten gibt, wo man gesehen hat, dass das ab und zu halt einfach nicht geht miteinander?
Durchaus, oder? Weil die Lebensrealitäten in der Stadt und auf dem Land, die haben sich immer unterschieden voneinander und es hat so krisenbehaftete Momente gegeben, wo das dann auch zum Trägen gekommen ist. Oder also ich denke jetzt hier in der Schweiz unter anderem auch an Landesgeneralstreik von 1918, wo es eben städtische Milieus gewesen sind, also die städtischen Arbeiterschichten, die da diesen Streik Aufrufe eben gefolgt sind und dafür für eine Verbesserung von ihren Lebensumständen wollen Veränderungen erwirken. Und der Bundesrat hat dann ja die Armee mobilisiert gegen die Streikbewegungen. Und was heisst die Armee? Also die Soldaten, die dort eingesetzt worden sind, die sind eben in grosser Mehrzahl aus einem ländlichen Milieu gekommen. Und ja, es war natürlich bewusst gewesen, oder? Man hat nicht wollen, dass sich die Soldaten dann am Ende noch solidarisieren mit den Streikenden, sondern die sind dann loyal gewesen gegenüber dem Bundesrat. Und ja, so ist dann die Streikbewegung entsprechend eben unterdrückt worden.
Jetzt sind wir schon im 20. Jahrhundert angelangt. Du hast vorhin die SVP und den Aufstieg von der SVP erwähnt. Ist das auch zeitgleich der Aufstieg mit dem Aufkommen von einem gewissen Anti-Urbanismus, den man gerade von konservativen Kreisen gespürt hat? Oder hat es das vorher schon gegeben?
Latent hat es sicher schon, gibt es schon sehr, sehr lange. Mir scheint aber jetzt also wirklich die bewusste Instrumentalisierung von dem Gegensatz, der ist eigentlich noch überhaupt nicht alt. Also wir hatten da die Kampagne vor SVP. Ich glaube, es war vor anderthalb Jahren oder so, wo die SVP mal so einen Testballon hat steigen lassen und dann tatsächlich so eine aggressive Anti-Städte-Kampagne lanciert hat. Also mir scheint, man hat das, ja, lang ist das vielleicht so auf einer atmosphärischen Ebene so latent am schweren gewesen, aber dass es quasi jetzt wie so auf einmal zum Bestandteil von politischen Kampagnen wird, das ist effektiv, scheint mir, ein sehr junges und neues Phänomen.
Und eins, das nicht auf die Schweiz beschränkt ist, wenn man schaut, wie Rechtspopulisten in anderen Ländern vorgehen, ist das ja recht verbreitet, oder?
Absolut, ja. Also ich würde sagen, in der Schweiz ist es im internationalen Vergleich eher schwach ausgeprägt, was sicher auch damit zu tun hat, dass wir ja nicht so richtige Megacities haben, oder? Also so Millionenstädte. Und dass wir umgekehrt aber auch nicht irgendwelche Landregionen haben, die total abgehängt sind vom Geschütz, oder? Also wir sind ein kleines Land und die Infrastrukturen sind auch in den Randregionen immer noch sehr gut ausgebaut, wenn man das vergleicht mit ländlichen Gegenden in anderen Teilen der Welt. Also die Gegensätze zwischen der Stadt und Land sind nicht nur auf einer atmosphärischen, sondern auch auf einer sehr konkreten infrastrukturellen Ebene sehr viel kleiner als in anderen Ländern.
Was vielleicht der Grund ist, warum es bei uns einfach nicht so gut funktioniert. Der Robert Miesig, ist ein Schriftsteller, der hat kürzlich einen Aufsatz über genau das Phänomen geschrieben und er hat geschrieben, Anti-Urbanismus sei immer auch der Hass auf die Freiheit. Wie meint er das?
Er meint damit, Freiheit, andere Lebensentwürfe zu realisieren. Also beispielsweise in geschlechtlicher Hinsicht, oder wenn man homosexuell ist und das auch zeigen möchte, offen leben möchte. Da attestiert er, ich würde sagen, wahrscheinlich zu Recht, oder? Der Stadt mehr Toleranz, progressivere Haltung. Und ja, auf dem Land ist fraglos so die soziale Normenkontrolle ausprägter. Das ist sicher so auf der atmosphärisch-kulturellen Ebene ein grosser Unterschied zwischen Stadt und Land, auch in der Schweiz.
Was aus dem ausspricht, ist natürlich auch das Umkehrte, dass man als Städter haben wir vielleicht Tendenzen, auch aufs Land runterzuschauen?
Aufs Land runterzuschauen, das ist das eine, würde ich vielleicht sagen, ist nicht einmal so ausgeprägt, aber es gibt natürlich in der Stadt eine grosse Bereitschaft, die sich in den letzten Jahren noch akzentuiert hat, das Leben auch bis zu einem gewissen Grad zu regulieren, wenn es um beispielsweise ökologische Fragen geht. Und das empfindet man auf dem Land als Einschränkung von individueller Freiheit, als Bevormundung. Also das ist auch so ein Gegensatz, wo das Land sich dann eben bedrängt fühlt von der Stadt.
Wir werden noch mal ein bisschen politischer und aktueller. Thomas Aschi, der Fraktionschef der SVP im Bundeshaus, hat am Abstimmungssonntag nach der Niederlage zur 10-Millionen-Schweiz das gesagt.
Es kann ja nicht sein, dass uns die Westschweiz diktiert, wie sich die Südschweiz zu verhalten hat, dass die linken Städte uns diktieren, wie sich das Land zu verhalten hat. Ich glaube, der Konflikt zwischen Stadt und Land, der wird in Zukunft sicher noch stärker zunehmen.
Stimmt das denn?
Also der Thomas Eschi weiss selbstverständlich, dass wir in der Schweiz auf institutioneller Ebene Mechanismen haben, die Dominanz vor Stadt über das Land eben sehr, sehr wirksam verhindert. Ich erinnere an die Institution vom Ständerat, wo auch kleine Landkantone genau das gleiche Gewicht können einbringen können wie grosse Stadtkantone. Ich erinnere insbesondere an unser Lieblingsthema hier im Politbüro, das Ständemeer, also das sogenannte doppelte Mehr, was es braucht für Verfassungsänderungen, wo besagt, dass eben Volk und die Mehrheit der Stände müssen an einer Verfassungsänderung zustimmen. De facto ist das eine Vetomacht der kleinen, konservativen Landkantone gegen Veränderungen, die angestoßen werden aus der Stadt. Auf der umgekehrten Achse gibt es so etwas nicht. Aber der Thomas Eschi spricht da natürlich noch etwas Interessantes an, nämlich das mit der Westschweiz. Dort sieht man ja den Stadt-Land-Graben oder hat man jetzt gerade auch wieder in dieser letzten Abstimmung gesehen, dass der Graben eben dort weniger ausgeprägt ist. Also die 10 Millionen Schweiz, die ist in der Romandie auch in sehr vielen Landgemeinden verworfen worden. Sie ist beispielsweise auch verworfen worden, um den Bogen zurück nach Graubünden zu schlagen, in vielen Bündnerberggemeinden. Es scheint mir also eindeutig, dass die Stadt-Land-Thematik in der Deutschschweiz ausgeprägter ist. Über Gründe könnte man jetzt lang diskutieren. Das wäre vielleicht fast das Thema mal für ein eigenes Politbüro, das er dann aber ohne mich machen würde.
Ah, oh, Fabian. Also, wir bleiben doch bei der Deutschschweiz. Warum ist denn der Unterschied dort so gross zwischen Stadt und Land?
Ja, jetzt sind wir bei einem Phänomen, das man Sorting nennt. Der Umstand, dass man dazu tendiert, zum dort wohnen, wo die Menschen ähnliche politische Einstellungen haben, wie man sie selber hat. Das führt natürlich in der Tendenz dazu, dass jetzt jemand, der jetzt offen homosexuell lebt, nicht unbedingt nach Unterriberg im Kanton Schweiz zieht, sondern vielleicht eher in die Stadt Zürich. Und umgekehrt jemand, der gerne Schweizer Fahnen schwingt und mit Inbrunst am 1. August Nationalhymne singt, dass der das nicht unbedingt im Kreis 5 in Zürich macht, sondern dann halt eher damit nach Unterriberg oder ins Muttatal geht.
Das heisst, der Graben wird tiefer. Sieht man das auch bei den Abstimmungen?
Man sieht den Graben vor allem in Abstimmungen, wo es so um Fragen von Kultur und Identität geht. Also ganz ausprägt natürlich eben in Abstimmungen, wo Zuwanderungsthema ist. Man sieht es interessanterweise viel, viel weniger, wenn es um sozial- oder steuerpolitische Themen geht. Ich erinnere da an die Abstimmung über die Abschaffung von der Stempelsteuer, die wir vor 2-3 Jahren hatten, wo die SP mit dem Referendum bekämpft hat und wo sie also Gemeinden in der tiefsten Innerschweiz auf ihrer Seite hatten. Also da haben Leute, die in ihrem Leben nie eine linke Partei wählen würden, auch gegen die Abschaffung von diesen Stempelsteuern gestimmt, weil sie gefunden haben, jetzt wirft man da den Reichen, wirft man wieder das Geld hin und so. Also in dieser Frage ist das interessanterweise viel weniger ausgeprägt als eben so eine Frage, wo es um Kultur und Identität geht.
Ist denn der Graben schon so tief, dass er das Problem ist?
Das ist noch eine schwierige Frage. Ich denke, es ist etwas, das man ein bisschen auf dem Schirm haben muss. Sagen wir es mal so. Und eben, ich finde die Versuche, jetzt namentlich auch von der SVP, den Graben zu bewirtschaften, finde ich schon nicht gut. Oder? Weil wenn wir also Geschichten wie Finanzausgleich denken, oder also den Topf, wo alle Kantone drin einzahlen oder eben Geld daraus beziehen, je nachdem, wie die wirtschaftliche und infrastrukturelle Lage bei ihnen ist. Also das sind ganz wichtige Institutionen, ganz wichtige Gefäße für den Ausgleich, den Freund, eidgenössische Ausgleich innerhalb von unserem Land. Also unser Land beruht sehr viel, das Zusammenleben beruht sehr viel auf Goodwill und Rücksichtnahme. Und ich denke, das schwächt man tendenziell, wenn man da so Gegensätze bespielt und versucht, daraus Kapital zu schlagen. Also ich glaube nicht, dass wir an einem Punkt sind, wo wir jetzt ein riesen Problem hätten, also vergleichbar eben mit den USA, wo die Kulturkämpfe viel ausprägter sind und wo es tatsächlich die politische Kultur massiv darunter leidet. Oder also an dem Punkt sind wir noch nicht in der Schweiz, aber ich finde, das ist etwas, was man auf dem Schirm haben muss.
Ist nicht das Ganze auch ein bisschen absurd, wenn man sich überlegt, dass der Weg von der Stadt, von der Kernstadt aufs Land mit der S-Bahn 15 Minuten geht und dass die meisten Menschen, du hier im Studio, ich hier im Studio, beide Erfahrungen haben?
Ja, absurd oder eben ein Glücksfall. Also ich finde, das ist ja eben das Gute an der Schweiz, dass wir in aller Regel nicht so völlig in abgekapselten Milieus leben, sondern dass die allermeisten Leute die Welt dies und jenseits vom sogenannten Graben kennen.
Heute wohnst du in der Stadt, oder?
Richtig.
So richtig in der Stadt oder so ein bisschen halb?
Ein bisschen halb.
Ah. Vermissest du etwas von deinem alten Ort?
Gerade eben, weil ich nur so ein bisschen halb in der Stadt wohne, kann ich mir immer sagen, dass ich das Beste aus allen Welten habe.
Das heisst, du hast das Milieu gar nicht geändert, einfach nur der Kanton.
Ja, ich würde so sagen, die Welt hat sich einfach sehr stark verändert, oder? Also, wenn man die ganze technologische Entwicklung sich anschaut, ich meine, das ist natürlich nicht mehr vergleichbar mit früher. Und diese Unterschiede empfinde ich als gewichtiger als jetzt vielleicht so gewisse feinstoffliche Unterschiede, die so auf dem Ortswechsel basieren.
Mhm. Aber der Dialekt würdest du trotzdem nie ändern?
Auf keinen Fall.
Fabian, du bist 3 Jahre im Politbüro gewesen. Ich habe mal nachgeschaut, wahrscheinlich ein bisschen mehr als 100 Folgen. Gibt es irgendetwas, wo du jetzt ganz, ganz am Schluss noch unbedingt loswerden willst? Das ist carte blanche.
Ich hätte so gerne nochmal mit der Raffaella über das Ständemeer gestritten, aber das geht jetzt halt nicht mehr.
Liebe Grüße. Fabian, mach's ganz gut. Merci vielmals.
Ganz herzlichen Dank und jetzt werde ich euch als begeisterten Hörer weiterhin mitverfolgen.
Das war's gewesen. Das letzte Mal der Fabian Lenz im Politbüro. Die Folge vom Politbüro hat Noah Fendt produziert. Ich heiße Philipp Loser. Und wir hören es dann nach einer kurzen Sommerpause wieder Anfang August. Mit Leuten, die nicht so einen schönen Bühnendialekt reden. Bis dann, ciao zusammen.
Ciao zusammen.